Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Das Tagesgespräch.
Mein Gast, Beat Bernetter, sitzt im Studio St. Gallen und ich hier im Studio Bern hatte zum Moment Brauch, bis wir verbunden worden sind und gerade einen Kaltstart für den Herrn Bernet. Die grösste Schweizer Bank schreibt 11 Milliarden Franken ab. Schon im Oktober hat die UBS gut 4 Milliarden Franken abgeschrieben. Beat Bernet, wie haben Sie auf die heutigen Zahlen reagiert, die Sie es gehört haben?
Ja, mir ist natürlich gegangen wie allen anderen, als ich am Wochenende das erste Mal gehört habe, was da wahrscheinlich am Montag auf uns zukommt. Ich bin überrascht gewesen und ja, ein Stück weit auch schockiert, als ich das gehört habe.
Von der Höhe der Zahlen, dass es jetzt 11 Milliarden nochmal sind?
Einerseits sicher wegen der Grössenordnung, andererseits aber mindestens so sehr auch, dass die Nachrichten eigentlich häppchenweise auf uns zukommen, dass man schon Ende Oktober eigentlich davon ausgegangen ist in der Bank, dass man Transparenz hergestellt hat und dass man jetzt offenbar immer noch nicht genau gewusst hat, wie die Situation wirklich aussieht. Das hat mich persönlich ein bisschen mehr beunruhigt noch als die Höhe der Abschreibung.
Wir reden noch darüber, wie man so etwas nicht kann abschätzen oder eben kann abschätzen, wie das Ganze gelaufen ist, auch mit der Immobilienkrise in den USA. Jetzt UBS, die hat jetzt ja immer brilliert mit jedem Quartal mit Milliardengewinn. Jetzt haben sie mal einen 15 Milliarden schweren Abschreiber. Wie schwerwiegend ist denn so ein Abschreiber für die UBS?
Das gefährdet ganz sicher nicht die Stabilität dieser Bank. Die Eigenkapitalbasis der UBS ist über 50 Milliarden Franken. Das operative Geschäft läuft nach wie vor hervorragend. Der Neugeldzufluss ist offensichtlich gewaltig, auch in diesem Jahr. Also man kann ganz sicher nicht von einer Gefährdung der Bank reden oder gar von irgendwelcher Gefährdung von Sparern oder von Leuten, die Geld bei der UBS platziert haben. Das ist aber sicher alles andere als ein Klacks. Der ganze Jahresgewinn ist weg. Das zeigt auch ein Vergleich. In den letzten 5 Jahren hat der durchschnittliche Jahresgewinn etwa 9 Milliarden betragen. Dividendenzahlungen sind etwa bei 3 Milliarden gewesen. Also es ist doch eine gewaltige Summe auch für so eine internationale Grossbank.
Jetzt hat der Direktor von der Eidgenössischen Bankenkommission, der hat im Oktober geredet von einem Blechschaden für die UBS. Würden Sie sagen, das ist es etwa ein Blechschaden, aber ziemlich einer mit ziemlich viel Beulen?
Nein, das ist ganz sicher mehr als nur ein Blechschaden. Nicht nur für die Bank und für die Mitarbeiter, sondern darüber hinaus wahrscheinlich auch für unser Finanzsystem. Was tangiert wird durch solche Ereignisse, ist in erster Linie das Vertrauen. Das Vertrauen, das der Mann und die Frau von der Straße in unsere Banken haben. Man fragt sich berechtigterweise, wenn man derart hätte können überrascht werden, was kommt denn als nächstes, wo kommt die nächste Überraschung her, was ist mit anderen Banken. Und das ist für mich eigentlich die gravierendere Auswirkung als der direkte Blechschaden, den man wirklich in Franken kann beziffern kann. Der Reputationsschaden scheint mir sehr gross zu sein, den kann man im Moment sicher noch nicht beziffern.
Beat Bernet, Sie sprechen der Mann oder die Frau auf der Straße an, wo jetzt vielleicht das Vertrauen verloren haben oder mindestens, dass es angeschlagen ist in so einer Bank, spielt das eine Rolle? Wenn ich heute so Börsen angeschaut habe, dann ist die UBS-Aktie zuerst runter und dann hat sie sich wieder erholt. Sieht aus, wenn die Anleger trotzdem Vertrauen hätten?
Ich glaube, das ist auch berechtigt. Die UBS ist nach wie vor eine gesunde Bank, es ist eine stabile Bank, es ist eine der stärksten Grossbanken, die wir haben auf der Welt und sicher die stärkste Bank in unserem Land. In dem Sinn ist die Entwicklung des Aktienkurs sicher gerechtfertigt. Zudem geht man auch davon aus, dass mit den jetzigen Abschreibungen doch der grösste Teil des möglichen Schadens hätte können abgefangen werden. Man geht auch davon aus, und das scheint mir noch ein wichtiger Punkt zu sein, dass Abschreibungen eben buchhalterische Korrekturen sind von Wert an der Börse, jetzt von diesen sogenannten Subprime-Papier. Es ist aber durchaus möglich, dass ein Teil von diesen Papier sich nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder über einen längeren Zeitraum hinweg wieder erholt. Also, dass das keine wirkliche Verluste sind, wenn man das langfristig anschaut.
Trotzdem, Sie sagen, wenn jetzt die Leute Vertrauen verlieren, dann ist das doch ein Schaden für die UBS. Also wenn jetzt zum Beispiel Leute heute Morgen gesagt haben, ja, was passiert denn mit meinem Geld, ist die UBS überhaupt noch solid, dass das effektiv dieser Bank kann schaden kann? Also nicht nur einfach die Anleger, wenn man gemeinhin annimmt, die Geld haben, die haben Interesse an der UBS, die jetzt kein Geld dort haben, das kann denen gleich sein.
Es ist ganz sicher so, dass der Einbruch vom Aktienkurs in den letzten Wochen und Monaten der UBS geschadet hat, den Mitarbeiter geschadet haben, die einen grossen Teil auch von diesen Aktien halten, aber auch einem weiteren Kreis von Leuten schaden. Denken Sie nur daran, dass ein grosser Teil von der UBS-Aktien in den Portfolios von institutionellen Investoren liegen, also wo zum Beispiel unsere Pensionskassengelder verwaltet oder unsere Versicherungen das Geld anlegen. Also in dem Sinn hat das sicher eine Auswirkung. Mir scheint wichtig, dass man die hohen Gewinne, die grosse Banken in den letzten Jahren gemacht haben, vor dem Hintergrund von den Ereignissen ein bisschen relativiert. Es ist einfach eine Binsenweisheit. Höhere Renditen kann man sich nur mit höherem Risiko erkaufen. Das gilt aller Finanzmathematik zum Trotz eben immer wieder. Und wenn man 25% oder 30% Eigenmittelrendite erzielen will, dann muss man auch ein höheres Risiko eingehen. Und das ist da jetzt offensichtlich nicht nur bei UBS, sondern eigentlich bei fast allen grossen Banken der Fall gewesen.
Das ist ja immer wieder einmal vorgekommen, dass man Risiken eingegangen ist. Schauen wir mal das Risiko an, Beat Bernet. Bis vor 2 Jahren habe ich selber in den USA gelebt und ich habe schon dort zumal Nachbarn kennt, die kaum 3 Hypothekarzinsen zahlen konnten. Also die haben zum Beispiel ein Haus gekauft, das eigentlich über ihren Mitteln war und trotzdem haben sie von der Bank Kredit bekommen. Ich habe ein paar so Leute kennt. Es ist irgendwie schwer verständlich, warum Banken das nicht gemerkt haben. Wie ist denn so etwas möglich?
Ja, das ist in der Tat eine Frage, die man nur schwer beantworten kann, weil im Rückblick muss man sich wirklich fragen, wie hätte man das nicht können sehen. In den USA haben die Banken in den letzten 2-3 Jahren vor allem sehr aggressiv Hypotheken verkauft an Leute, die einfach die nötige Bonität nicht haben, wo man genau gewusst haben, dass die Zinsen bei einem neuerlichen Zinsanstieg nicht werden können zahlen. Das ist ein Fehler, den viele amerikanische Banken und viele amerikanische Broker gemacht haben. In der Schweiz haben wir solche Entwicklungen nicht gehabt. Auch europäische Grossbanken haben selber da nicht mitgemacht. Sie haben hingegen nachher Wertpapiere, die auf diesen Kredit basieren, im grossen Stil gekauft und tragen jetzt natürlich den Schaden mit, der in dem amerikanischen Hypothekarmarkt eingetreten ist, wo die Zinsen haben angefangen zu steigen.
Jetzt fragt man sich, was hat denn eine Bank für ein Interesse, jemandem einen Kredit zu verkaufen oder respektive jemandem einen Kredit zu geben, der das gar nicht zahlen kann? Das kann ja nur in Verlust münden, würde ich jetzt mal sagen.
Das ist ja so und es gibt ganz sicher keine einzige Schweizer Bank, weder eine kleine noch eine grosse, die solche Geschäfte bei uns im Land abgeschlossen hat in der Vergangenheit. Im Ausland, ich sehe das ein bisschen anders aus, vor allem in den USA, hat man einfach versucht, mit grosser Aggressivität Volumen zu bolzen, wie man so schön sagt. Man hat versucht, auf Teufel komm raus, Hypotheken zu verkaufen, die nachher zu bündeln, in Wertpapier zu kleiden und über verschiedene Stufen am Kapitalmarkt weiterzugeben. Und die Aggressivität und auch die Suche nach einer zusätzlichen Rendite, die man auch gehabt hat während der Jahre der tiefen Zinsen, die hat dazu geführt, dass jetzt, wo die Zinsen langsam aber sicher anfangen zu steigen, dass jetzt halt der entsprechende Einbruch kommt.
Also man hat sich erhofft, dass mit der schieren Menge von so Verkäufen, dass man dann irgendwie doch Rendite macht?
Ja, man hat auch gehofft, dass man, wenn man die Risiken nur richtig verteilt und weitergibt und diversifiziert, wie man das im Fachausdruck sagt, dass man damit die Risiken insgesamt kann reduzieren. Das funktioniert sicher so lange, als man normale Verhältnisse hat, sprich tiefe Zinsen, stabile Konjunkturen, gute Börsenlage. Sobald aber einer von diesen Faktoren nicht mehr gegeben ist, und das haben wir in den letzten vielleicht 12 Monaten halt ganz langsam und nur schrittweise erlebt, dann funktioniert das nicht mehr.
Also wenn die Ersten nicht mehr zahlen oder die Hypotheken nicht mehr zahlen, dann fängt es an zusammenkrachen.
Dann fängt eine Lawine an, rollen, genau. Und das ist das, was wir jetzt eigentlich erleben.
klingt fast wie in einem Casino. Man macht es einfach so lange, wie es gut geht. Und wenn das Geld ausgeht, ja noch, danach macht man einen Abschreiber.
Ja, es hat in dem Bereich, also in den USA, ganz sicher einen gewissen Effekt von einem Spielcasino. Also da kann ich Ihnen nicht direkt widersprechen, weil es ist unvorstellbar, dass die professionellen Investmentbanker, die die Geschäfte abgeschlossen haben, dass die sich nicht bewusst gewesen sind, was langfristig für Risiken eingehen. Das ist auch in den Medien schon im letzten Jahr kommentiert worden. Man hat gewusst, wenn die Zinsen kehren, dann gibt es ein Problem. Und man hat gewusst, irgendeine kehren die Zinsen immer und fangen wieder ansteigen. Man hat einfach gehofft, dass es noch möglichst lang geht und man noch möglichst lang gute Ergebnisse kann erzielen aus diesen Transaktionen.
Beat Bernet, Sie haben vorhin gesagt, dass die Profit, also dass das Vertrauen nicht unbedingt da ist von den Leuten und das hat sicher nicht erhält. Sie haben gesagt, dass ein UBS zum Beispiel so einen Kredit oder Banken in der Schweiz würden so einen Kredit an jemanden Monat zahlen, gar nicht würden vergeben. Misst denn so eine Grossbank mit zwei verschiedenen Ellen? Wenn sie zum Beispiel Banking in der Schweiz macht und Banking in den USA, das sind zwei Paar Schuhe. Also man macht nicht das Gleiche in der Schweiz, wo man zum Beispiel im Ausland macht.
Das ist ganz eindeutig so. Im Ausland hat man aber keine Kredit vergeben. Und das betrifft nicht nur die UBS, das betrifft alle Firmen, auch Versicherungen und andere Konzerne, die jetzt betroffen sind von dieser Krise. Man hat Wertpapier gekauft. Kredit haben andere vergeben. Die Wertpapiere sind meistens Bonds oder sehr komplexe Fremdkapitalkonstruktionen, zahlen einen hohen Zins. Der Zins wird gezahlt aus dem Hypothekarkreditkontrakt, also letztlich von den Einfamilienhäuschen, Besitzer in den USA. Wenn die den Zins nicht mehr zahlen können und ihre Hypothek nicht können zurückzahlen können, wird auch das Wertpapier, das man hat, weniger wert. Und das ist jetzt gerade passiert. Das Kreditgeschäft in der Schweiz selber läuft völlig anders, auf einer ganz anderen Basis, bei der UBS, bei den Kantonalbanken, bei den Raiffeisen und Regionalbanken. Da gibt es keine Parallelen.
Sie haben am Anfang von dem Gespräch gesagt, dass es noch nicht sicher ist, ob die Abschreibungen wirklich verloren sind. Was ist Ihre Prognose? Also sitzt jetzt einfach die UBS auf einem Müllhaufen von so wertlosen Wertpapier und muss man sich auf mehr Abschreibungen gefasst machen, wie die einen gesagt haben? Jemand hat einmal gesagt, in der Wirtschaftspresse 18 Milliarden könnten das sein. Oder ist es allenfalls weniger? Kann man das überhaupt abschätzen?
Das kann man überhaupt nicht abschätzen im Moment. Und das, was ja ein bisschen erschreckt, ist auch die Aussage, die der CEO von der UBS gemacht hat im Pressekommuniqué, dass man heute immer noch nicht genau weiss, was eigentlich der Wert von diesen Wertpapieren ist. Das kommt daher, dass kein Markt mehr besteht. Also niemand mehr kauft im Moment die Papiere, dann gibt es auch keine Marktpreise, keine Börsenpreise und man weiss nicht, ist es Schrott oder ist es wirklich noch etwas wert. Grundsätzlich gehe ich persönlich davon aus, dass lange nicht alles, was man heute muss, abschreiben. Und da sind unsere Gesetze einfach so, dass man das auf das Quartals- und jeweilige Jahresende entsprechend muss korrigieren. Ich gehe davon aus, dass nicht all das zu einem wirklichen Verlust wird führen und dass wir in den nächsten Jahren doch einige von diesen Positionen wieder in der Gewinnzone werden sehen. Man darf nicht vergessen, die meisten von diesen Wertpapieren, die jetzt zum Beispiel die UBS in ihrem Depot hat, sind sehr hoch geratet, haben eine sehr grosse Bonität, wobei Bonität eben nichts aussagt über kurzfristige Entwicklungen an den Börsen im Preisbereich.
Also, dass man es nicht kann abschätzen kann, das liegt daran, dass man die Entwicklungen nicht kann voraussagen kann?
Das ist das eine. Also wir wissen nicht, wie die Zinsen sich entwickeln. Wenn sie weiter stark würden steigen, dann würde das Problem gewaltig akzentuieren. Wenn, wie man jetzt annimmt, die Zinsen moderat werden bleiben, allenfalls sogar leicht zurückgehen, dann entschärft sich das Problem wieder. Zudem stellen wir auch fest, dass seit einigen Wochen in zunehmendem Mass andere Marktteilnehmer, zum Beispiel Hedgefonds oder grosse Investoren im Ausland, anfangen, in den Markt einsteigen und die jetzt sehr tief bewerteten Papiere aufkaufen. Es ist also durchaus möglich, dass wir in einem Jahr oder über zwei Jahre hinweg eine substanzielle Erholung werden haben in diesem Bereich.
Als die UBS im Oktober eine Abschreibung von gut 4 Milliarden Franken bekannt gegeben hat, seinen Kopf gerollt, muss jetzt der Marcel Ospel den Hut nehmen. Beat Bernet.
Der Verwaltungsratspräsident von einer Bank steht ganz sicher in der Verantwortung. Das ist unbestritten für mich. Aber wenn der Sturm aufkommt, wenn die Wellen hoch gehen, macht es in meinen Augen wenig Sinn, jetzt einfach um einem Ritual zu folgen, den Kapitän über Bord zu werfen. In so einer Situation gehört in meinen Augen der Kommandant auf die Brücke. Er muss das Schiff steuern, er muss schauen, dass man wieder rauskommt aus diesem Problem. Und wenn sich die Wogen dann einmal geglättet haben, dann ist der Zeitpunkt, um zurückzuschauen und zu sagen, was hat man für Fehler gemacht, wer ist verantwortlich für was, auf welcher Stufe und was für Konsequenzen muss man ziehen. Jetzt einfach einen Kopf fordern, das ist ein kleines Naturvölkerritual in meinen Augen.
Also man vertraut jemandem, der das Schiff in eine falsche Richtung gesteuert hat, vertraut man auch, dass er das Ruder wieder umschränzen kann?
Ich glaube nicht, dass der Präsident oder sein Verwaltungsrat das Schiff bewusst in eine falsche Richtung gesteuert haben. Sie haben schlicht und einfach bis vor kurzem nicht erkannt, was für Risiken sie in ihren Büchern haben, worauf das zurückzuführen ist und wer da verantwortlich ist. Das wird man untersuchen, von dem gehe ich aus. Und am Schluss wird jemand müssen Gesamtverantwortung tragen. Und es ist halt durchaus auch denkbar, dass es dann zu Veränderungen an der Verwaltungsratsspitze kann kommen, aber es ist sicher nicht jetzt der Zeitpunkt, um das in den nächsten Tagen oder Wochen zu machen.
Beat Bernet, das sind happige Abschreiber, aber Sie haben gesagt, die UBS hat viel Eigenkapital und trotzdem, jetzt kommt auch Kapital aus dem Ausland, also 13 Milliarden total. Der erste Kapitalgeber mit 11 Milliarden Franken ist der Staat Singapur. Warum nicht der Schweizer Investor? Warum Singapur?
Ja, das ist in der Tat ein weiteres überraschendes Element, das wir heute Morgen gehört haben. Und für mich hinterlässt das ein bisschen ein ungutes Gefühl. Ich glaube nicht, dass man einen Schweizer Investor gefunden hat in dieser Grössenordnung. Jetzt ist Singapur eingestiegen. Singapur ist einer von unseren grössten Konkurrenten auf der Ebene vom Finanzplatz. Der Finanzplatz Singapur wird ganz stark gefördert vom Staat Singapur. Und der Investor, der einsteigt, ist ein Staatsfonds, also ist eigentlich der Staat selber. Und wir haben jetzt die ein bisschen überraschende Situation, dass einer von unseren grossen Finanzplatzkonkurrenten der grösste Aktionär in der grössten Bank von unserem Land ist, wahrscheinlich künftig auch ein Mitglied im Verwaltungsrat von dieser Bank wird haben. Das muss schon ein bisschen aufhorchen lassen. Die UBS braucht ganz offensichtlich doch Kapital, eben, um das angeschlagene Vertrauen wieder können herzustellen, obschon sie, wie richtig gesagt worden ist, der Abschreiber sicher auch aus eigener Kraft hat können verschaffen.
Sie haben gesagt, es gäbe Ihnen ein ungutes Gefühl, dass jetzt auch ein Konkurrent jetzt da einsteigt. Der zweite Kapitalgeber, der ist unbekannt, es sind 2 Milliarden und es ist irgendein Investor vom Nahen Osten. Wieso nennt man den nicht? Oder anders gefragt, haben Sie eine Ahnung, wer das könnte sein?
Ich weiß auch nicht mehr, als spekuliert wird. Es wird mit grösster Wahrscheinlichkeit ein Investor aus einem von den Emiraten sein oder aber aus dem Oman. So ein Investment passt ganz klar in die Strategie, wo dort grosse Fonds oder auch dort Staatsfonds oder grosse private Investoren oder Investorengruppen verfolgen. Wer genau das ist, das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Zeit hören. Warum gibt man den Namen nicht bekannt? Das dürfte mit Bedingungen zusammenhängen, die der Investor gestellt hat. Dürfen nicht vergessen, das Ganze ist wahrscheinlich in den letzten Tagen und höchstens 1-2 Wochen sehr schnell über die Bühne gegangen. Die Pakete mussten sehr schnell geschnürt werden.
Ausländische Investoren, die viel Kapital geben, wäre es überreagiert, um zu sagen, das läuft vielleicht einmal auf einen Ausverkauf der Schweizer Grossbank raus?
Das würde ich nicht so sagen. Ausverkauf ist sicher ein falscher Begriff. Ein neues Aktionariat, das in dieser Grössenordnung einsteigt, zeugt auch vom Vertrauen, das die Aktionäre haben, in die künftige Ertragskraft von dieser Bank. Ich würde das durchaus auch positiv werten, in Zusicht von der UBS.
Also auch vielleicht der taktische Zug, dass wenn ausländische Investoren so viel Geld in die UBS geben, dann hat man Vertrauen, dass das Schiff weiterfährt.
Ich glaube, das kann man so sagen. Es ist ein Zeichen, dass die UBS sich tatsächlich bewusst ist, dass ihre Reputation jetzt ein Stück weit angeschlagen ist und dass sie versucht, mit dem grossen Investment und mit den weiteren Massnahmen, die die Eigenkapitalbasis nicht nur erhalten, sondern sogar noch steigern im Vergleich zum Beispiel zum Ende vom letzten Jahr, dass man versucht, eigentlich so das Vertrauen wiederherzustellen.
Sie haben es ganz am Anfang kurz angesprochen, Beat Bernet, der Schaden von diesen Abschreibungen, auch von den Folgen der Immobilienkrise in den USA für den einfachen Bürger. Die UBS hat von Entlassungen geredet, schon im Oktober von 1500 Leuten. Gibt es noch mehr Entlassungen, gibt es noch mehr Schäden für sozusagen Mann und Frau auf der Straße?
Ich glaube nicht, dass wir einen direkten Schaden in unseren Breitengraden müssen erwarten. Es wird bei uns auch kaum zu einem Arbeitsplatzabbau kommen. In den anderen Geschäftsfeldern, zum Beispiel im Private Banking, im Kommerzgeschäft im Inland und in Europa, aber auch im Retailgeschäft laufen Geschäfte sehr gut bei der UBS. Und wenn man schaut, wie der Stellenmarkt aussieht, dann suchen sie ja eher Leute, als dass sie an das Abbauen von Leuten denken. Der Abbau von diesen 1500 Leuten, die sie erwähnt hat, der wird fast ausschließlich im ausländischen Investmentbanking, vor allem in den USA, stattfinden oder hat schon stattgefunden.
Und Kleinsparer und Kleinanleger?
Die sind eigentlich überhaupt nicht betroffen, wie ich eingangs schon gesagt habe. Also es muss unabhängig davon, jetzt, ob es die UBS ist oder eine andere Grossbank, es muss sicher niemand Angst haben. Unsere Banken haben alle derart viel, derart gute Jahre hinter sich, dass wir in der Lage sind, auch wenn es zumal zu einer grösseren Krise kommen sollte, von dem geht niemand aus im Moment, dass selbst dann keine Gefahr für die Stabilität von unserem Bankenplatz Schweiz und Bankensystem besteht.
Im Zusammenhang mit diesen Abschreibern hat die UBS heute Morgen eine bessere Risikoprüfung angekündigt. Kann man überhaupt auf Hochrisiko verzichten, wenn doch eigentlich das, was die Börse dominiert, Profitgier ist? Man will Profit machen, also muss man eine höhere Risiko eingehen.
Das ist ganz richtig, wie Sie das sagen. Höherer Gewinn oder höhere Rendite ist immer mit einem höheren Risiko verbunden. Das muss man wissen, das weiss man auch, das weiss auch ein UBS. Die Ereignisse, die da eingetreten sind, das würde ich jetzt einfach als Aussenstehende behaupten, die entsprechen nicht der Risikopolitik, wie sie die UBS für sich selber definiert hat, nicht der Risikostrategie, die sie in den letzten Jahren verfolgt hat. Ich würde behaupten, dass da auch der Verwaltungsrat und die oberste Geschäftsleitung ein Stück weit überrascht worden sind von diesen Ereignis. Man wird aber sicher müssen die nötigen Konsequenzen auch im handwerklichen Bereich ziehen. Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass man zwar komplexe mathematische Modelle hat in unserer Branche zur Risikosteuerung, dass die gut funktionieren im Normalfall, wenn alles gut läuft, dass man aber in einem Krisenfall durch die Modelle eben zum Teil zu wenig unterstützt wird.
Schauen wir, was passiert. Beat Bernet, herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte, Frau Brunner.